So good, baby, baby.
Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mich mit Lou Cry und Swenna unterhalten. Die beiden kennt ihr höchstwahrscheinlich, denn sie haben in den letzten Jahren mit Produktionen für Apache, die KMN-Gang, für Bowser, für Samra, für Prinz Pi, aber auch für Leute wie Liz, Celine, Casimir 1441 oder Chapo 102 Musik produziert und damit den Sound der deutschsprachigen Rap-Szene maßgeblich mitgeprägt. Darüber spreche ich mit den beiden genauso wie über ihr Aufwachsen. Bei Lou Cry geht es viel um seine Jugend und Kindheit in Berlin zwischen Rap und Reggaeton. Mit Swenna spreche ich über ihre klassische Klavierausbildung, ihre Zeit an der Popakademie und natürlich geht es auch darum, wie die beiden schließlich zusammengefunden haben. Und wir reden auch über Roller, den Song von Apache 207, der von der GEMA jetzt zum zweiten Mal hintereinander zum erfolgreichsten Song des Jahres gewählt wurde. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von All Good zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet alle entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Ihr habt es gerade schon erzählt, im Laufe dieser Woche geht es noch in den Süden. Das heißt, ich will euch auch gar nicht allzu lange aufhalten, aber ich finde, es gibt doch ein paar Dinge, die wir mal besprechen sollten, weil ihr in den letzten Jahren die deutsche Musikszene doch merklich mitgestaltet habt. Und darüber würde ich gerne genauso mit euch reden, wie darüber, wie das eigentlich alles angefangen hat. Und deswegen würde ich eigentlich zu Beginn gerne mal darüber sprechen, wo ihr überhaupt geboren seid und wie ihr mit Musik in Kontakt gekommen seid. Erzählt doch mal nacheinander, bitte.
Also du schaust mich gerade an, ich darf anfangen. ich bin in Groß-Gerau geboren, in Gernsheim aufgewachsen. Ich glaube, das sagt aber keinem was. Es ist so in der Nähe von Frankfurt am Main. Genau, Darmstadt, so die Ecke. Und was war die zweite Frage? Achso, jetzt, ich weiß wieder.
Wie du zur Musik gekommen bist. Genau. Und ich habe gelesen, damit kann ich ja vielleicht gleich weitermachen, dass du schon mit 3 Jahren Klavier spielen wolltest.
Nee, das war... Achso, ja. Mit 3 Jahren wollte ich Klavier spielen, aber ich hatte keinen Klavierunterricht mit 3.
Ja. Aber das heißt, sehr früh war da schon diese Anziehungskraft zu diesem Instrument. Wie kam das denn?
Ja, ich hatte Bock einfach. Meine Oma hatte ein Klavier stehen und da habe ich, glaube ich, rumgeklimpert. Meine Tanten haben auch so ein bisschen gespielt und dann wollte ich und mit 9 habe ich dann mit Klavier angefangen. Davor habe ich, ich glaube, wie jeder Blockflöte Unterricht gehabt. Genau, so war das.
Aber das mit der Blockflöte war gut, um schon mal Noten lesen zu können und so, ne?
Ja, aber ich glaube, das war das waren so die Basics, aber ich glaube, bei Blockflöte geht da nicht eh nur so eine Oktave und dann war's das. Also, ich weiß gar nicht.
Ja, da geht nur eine Oktave. Man kann auch nicht mehrere Töne gleichzeitig spielen und so. Aber ich habe das auch gemacht. Ich habe erst Blockflöte gelernt und dann Klavier und ich weiß noch, mir hat das super krass geholfen.
Das ist so ein
damals,
Ding.
Dass ich einfach schon wusste.
Ne? So eine Kombi. Ne?
Ich weiß vielleicht auch nicht. Irgendjemand hat sich das mal ausgedacht, dass man das so machen muss und seitdem wird das so getan.
Ja. Nee, aber mit Klavier fängt es auf jeden Fall an. Alles, ja. Safe.
Ja, also mit 9 hast du dann angefangen.
Mit 9.
Und was wurde dann da so gespielt im Klavierunterricht?
Ich hatte ausschließlich klassischen Unterricht, also Klassik habe ich gespielt. Klar, ganz am Anfang, ich glaube, wenn man Klavier anfängt, kann man noch kein Klassik spielen. Ich glaube, so nach 1-2 Jahren ging das dann los. Und habe ich das gemacht. Ich hatte so 2-mal die Woche Unterricht und durchgezogen, bis ich 22 war dann.
Krass.
Letztendlich. Okay. Genau.
Und du hast auf jeden Fall schon eine frühe Faszination für Frédéric Chopin auch entwickelt, ne?
Ja, ich liebe Chopin. Super.
Warum?
Super
also ich meine, ich bin, also, warum denn so ein super Typ? Oder warum war die Musik so gut? Warum wolltest du die auch nachspielen können?
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist eine gute Frage, hat mir noch nie jemand gestellt. Wieso finde ich Chopin so geil? Ich glaube, weil das so zum ersten Mal dann so wirklich, ich glaube, wenn du so mit Bach und Mozart und so spielst und dann ist es so, das ist Chopin halt das erste Mal, was so dein Ohr auch irgendwie gewohnt ist. Als waren dann auf einmal so romantische Stücke, die man dann auch so gecheckt hat, weil das erinnert ja auch sehr, sehr, oder ich glaube, von der Zeit wurde auch sehr viel Filmmusik dann irgendwie gemacht. Und das ist dann schon eher was, was mein Ohr gewöhnt war, sage ich mal. Und es war dann auf einmal, ja, es war extremst geil, ja.
Mhm.
Ja.
Du hast aber nicht nur klassische Musik gehört, oder? Also du hast auch Popmusik ganz normal mitbekommen.
Ja, ich habe sehr wenig Musik gehört, eine sehr lange Zeit, würde ich sagen. deswegen, ich habe nicht so wirklich Popmusik gehört. Ja, ich bin auch so ohne Fernsehkind gewesen, so meine Mutter so ein bisschen Öko angehaucht, wir hatten halt irgendwie 10 CDs zu Hause und die habe ich da halt durchgepumpt. So deswegen, also ich glaube, hätte ich dann einen besseren Zugang gehabt, hätte ich auch andere Sachen gehört, so, aber ich bin halt so aufgewachsen mit Buena Vista Social Club, Random, Lenny Kravitz, Madonna, ja, das war so, das war das, was zu Hause war. Habe ich gehört.
Okay, ja. Verstehe. Und hast du das dann nur gehört oder in dem Moment, in dem du dein Klavierunterricht hattest, auch schon das Gefühl gehabt, okay, das hier ist irgendwie eine Melodie, die kriege ich vielleicht auf der Tastatur auch ganz gut hin? Also hast du das schon zusammengebracht?
Das war nie ein Problem, dass ich das nachgespielt habe oder so. Oder beziehungsweise ich habe dann irgendwann, kam so eine Phase, wo ich dann älter war, ich glaube so 15, 16 oder so, wo ich dann auch mehr Musik gehört habe und dann war ich halt sehr fasziniert von der Chord-Abfolgen und musste das dann immer auf dem Klavier nachspielen. Das war auf jeden Fall mein Ding. So, wenn ich neue Mucke gehört habe, wollte ich das immer direkt auf dem Klavier spielen. Ja, habe ich das immer rausgehört. Das habe ich so, ja. Ich habe einmal dieses Klassische gehabt und dann habe ich immer dieses Raushören. Das fand ich immer übertriebenst geil und halt übertriebenst Erfolgserlebnis, wenn du auf einmal den richtigen Basston hattest, oh mein Gott. Und ja, ja, und dann hast du es gecheckt, was? Danach geht's dahin. Und ja, ja. Das hat mich sehr fasziniert.
Schön. Toll. Okay, du hast aber nicht nur Klavier gespielt, du hast auch Querflöte, Violin und auch ein bisschen Gitarre
gelernt, oder? Ja, das stimmt.
Gelernt, oder?
Du bist super vorbereitet, Jan.
Es ist mein Job.
Ja, geil. Ja, das kann ich bestätigen. Das habe ich.
Und wann kam das dann dazu? Direkt zeitgleich oder erst ein paar Jahre später?
Ich muss überlegen, also warte mal, jetzt angefangen Blockflöte 6, dann mit 9 Klavier, dann ich glaube so mit, wie alt war ich denn da? 12, 13? Dann habe ich, stimmt gar nicht. Es war davor, sorry, mit 10, 11, so habe ich Querflöte dann. Ich war auf so einem musikalischen Gymnasium und da gab es so Bläserklassen. Und dann, waren wir wie so ein kleines Orchestra und dann habe ich Querflöte bekommen, genau. Und das habe ich 3-4 Jahre irgendwie gemacht und dann in der Zeit habe ich dann auch Violine gespielt, ja. Ich weiß nicht mehr, ehrlich gesagt, ganz genau, wann jetzt was war, aber es war Blockflöte, Klavier, Querflöte, Geige und dann Gitarre. Aber Gitarre war ein Instrument, da hatte ich nie Unterricht.
Okay.
Ja. Aber also Violine kann ich jetzt auch nicht mehr spielen. Also das war schon sehr heavy, sage ich mal. Genau, ist da nicht so weit gegangen.
Ja, das glaube ich. Meine Schwester hat lange Violine gelernt,
ja,
auch
krass,
und
bist du das mal
geübt vor allen Dingen.
Ja,
auch geübt.
Oh Gott. Ja, es geht ja nur ums Üben. Das ist ja die Scheiße an Instrumenten.
Aber wieso? Das war echt interessant zu sehen, weil ich habe halt Klavier gelernt, geübt und da auch Fortschritte gemacht und dann eben auch selber einfach so ein bisschen vor mich hingespielt.
Geil.
Und bei ihr war das halt wirklich immer die gleichen Handbewegungen, immer die gleichen Töne. Und ich sag mal so, für uns alle vier, die da zu Hause, nicht immer einfach.
Ja, das nervt. Meine Mutter hat da auch, glaube ich, ordentlich was durchgemacht, aber ja, die hat immer Bock drauf.
Vor allem beim Klavier drückst du eine Taste und dann kommt ein Ton raus. Und bei der Violine ist das ja schon erstmal der
musst du den
die
Ton
erste
erstmal
Baustelle,
das
erstmal
ist,
hinzubekommen, dass du dann Ton rauskriegst.
Das stimmt.
Nee, das ist schon krass.
Auf jeden Fall.
Nee, Violine
das stimmt,
war schon,
das ist wirklich krass, ja.
Das ist was anderes, auf jeden Fall, ja.
Okay, so, dann geht's jetzt nach Berlin-Friedrichshain,
yes.
Lucry. Da bist du geboren und geblieben, hätte ich beinahe gesagt.
Ja, stimmt auch
und
tatsächlich.
Du hast mit 11 ja schon erste Texte geschrieben, ne?
Genau.
Und dementsprechend würde ich sagen, dem ist ja auch irgendwie was vorausgegangen. Also erzähl doch mal, wie kamst du zur Musik? Ich glaube, das kam über die Familie, ne?
Gar nicht so sehr über die Familie, sondern jetzt anders als bei Suena nicht darüber, dass ich selber gerne unbedingt Musik machen wollte, sondern einfach darüber, dass ich halt extrem gerne Musik gehört habe Und bis ich so 10 war, hatte ich aber eigentlich gar nicht so wirklich was mit Mucke zu tun. Ich war auch irgendwie im Blockflötenunterricht, weil meine Oma mich dahin gebracht hat. Bin ich ihr bis heute auch dankbar für, weil das war natürlich irgendwie sowas wie so ein erster Einstieg mit Notenlesen und bla bla bla. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie sowas wie eine Leidenschaft für hatte. So bis ich so 10, 11 war, ich war eher immer so der Sportjunge. Ich habe halt viel so Kampfsport gemacht und so Leichtathletik, Fußball, Basketball draußen. Ich war halt immer draußen, habe irgendwie rumgetobt. Das war eigentlich eher so mein Film. Und dann so mit 10, 11 sind so verschiedene Dinge gleichzeitig passiert. Einmal habe ich Deutschrap für mich so entdeckt. Damals das erste Dynamite Deluxe Album von Sammy damals. Ich war halt voll auf Hamburg-Rap zuerst, so mit meinem besten Kumpel in der Schule. Habe das da irgendwie so über die Seite mitbekommen. Dann hat mein Vater den Royal Bunker damals übernommen in Kreuzberg und daraus eine kubanische Bar gemacht. Also es hatte halt gar nichts mit Rap zu tun und so, aber war halt nur der Royal Bunker und hat da eine kubanische Bar gemacht. Aber dadurch, dass da vorher der Royal Bunker drin war und der halt mit Steiger auch immer noch cool war und so, haben die halt da weiterhin so Release-Partys gefeiert und sowas. Und dadurch, dass ich halt oft in dem Laden halt einfach so war, weil es mein Vater halt war, habe ich dadurch dann auch zum ersten Mal so sowas wie eine Szene gesehen oder überhaupt Leute, die sich halt irgendwie damit beschäftigen, so. Und dann darüber halt dann auch so eine erste Identifikation gehabt und so gemerkt, boah, Alter, dieses Hip-Hop-Ding ist ja eigentlich ganz cool. Dann habe ich auch angefangen, halt da immer mich weiter reinzudingen. Damals war es ja auch noch ein bisschen komplizierter, überhaupt so an Alben auch ranzukommen und so. Das war dann halt so dieses Ding, keine Ahnung, geht man irgendwie zu Saturn und hört dann da die Alben durch und dann nimmt man sich eins mit und dann hört man das tot und dann so analysiert man das halt gleichzeitig auch dadurch sehr viel. Und das war im Endeffekt so ein bisschen so der Einstieg.
Schon auch interessant, weil du gerade sagst, ne, du bist mit Dynamite Deluxe quasi mit Rap in Berührung gekommen. Du bist großer RAG-Fan auch gewesen, soweit ich weiß. Yeah. Und dann auf der anderen Seite aber eben Berlin, Royal Bunker und vor allen Dingen alles so zu Beginn der 2000er. Das war ja wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, oder? Auch für dich, nehme ich an.
Ja, absolut. Aber das ist was, das merke ich vor allem jetzt oder in den letzten Jahren immer mehr, wie sehr ich davon profitiere, in verschiedenen Welten gleichzeitig aufgewachsen zu sein. Also halt auch so, ich war auch in Schöneberg auf der Schule, in der Sophie-Scholl-Schule, also direkt neben dem Agro-Berlin-Büro. Dadurch war ich halt auch mit 12, 13 einfach, weil mein Vater mich dahin geschleppt hat, halt irgendwie mit 11, 12 saß ich halt im Agro-Büro und habe da auch so erste Sachen aufgenommen und sowas, auch viel mit Spectre geredet und sowas, dadurch viel, sehr, sehr viel Input bekommen, so was ich auch erst im Nachhinein gepeilt habe, wie viel das eigentlich wert war im Nachhinein so. Und durch die ganze musikalische Sozialisation, die halt so wirklich von unterschiedlichsten Baustellen herkam, hatte ich auch nie so das Ding, dass ich mich so besonders stark mit einer Sache identifizieren konnte, sondern eigentlich so aus allem alles rausgenommen habe, was irgendwie ging und ich auch wirklich den Segen erfahren habe, einfach so diese verschiedenen Charaktere auch schon so früh kennenzulernen. Also weil du jetzt auch RAG angesprochen hast, Gala zum Beispiel war einer meiner ersten Mentoren hier, also als er nach Kreuzberg gezogen ist, aus dem Ruhrgebiet, da war ich halt so genau in dem Alter oder schon, oder das war vielleicht so ein, zwei Jahre später, so mit 12, 13 und der hat sich einfach ein Jahr mit mir hingesetzt, jeden Nachmittag, hat über meine Texte rüber geguckt, gesagt, ey, guck mal, mach mal so, mach mal dies, mach mal das. Das war auch der Erste, der mir gesagt hat, ey, zwingt Trey dazu, Grüße an Art Davis übrigens, der war, also Art Davis, dieser, der Videograf, der hat halt früh, also der war auch so aus dem Dunstkreis, sag ich mal, und der hat halt damals mit der MPC immer Beats gebaut, so, und Gala meinte damals schon zu mir, ey, setz dich mit dem hin, lass dir zeigen, wie man Beats macht und so weiter, glaub mir, so, geh immer weiter in die Materie rein und so weiter und so fort. Und ich kann das gar nicht groß genug hervorheben, wie wichtig das war, in meinem ganzen Werdegang eigentlich so gewisse Persönlichkeiten einfach zu haben, die mir an den richtigen Stellen irgendwie auch sagen, wie ich halt weiterkomme oder woran ich halt glauben soll, oder wie ich, ja, so.
Definitiv, vor allen Dingen auch aus so ganz unterschiedlichen Bereichen eben, ne? Also ein Spectre auf der einen Seite, ein Gala aus dem Ruhrgebiet auf der anderen Seite. Ich glaube, die meisten jungen Menschen, die zu der Zeit mit sowas groß geworden sind, waren dann eben quasi an einer Stelle verortet und nicht an mehreren gleichzeitig.
Ja, 100%.
Aber was glaubst du denn, was hat dich so fasziniert daran, wie jetzt ähnlich wie Swanner sagt, okay, Chopin, das war für mich so das Maß aller Dinge. Warum Rap? Warum Hip-Hop?
Also für mich ganz klar Identifikation. Also so als Berliner Junge habe ich einfach bis dahin nichts anderes gesehen, woran ich mich so festhalten konnte. So. Und also mein Einstieg war auch tatsächlich so über die Texte. Also ich habe halt angefangen, halt so meine Erfahrungen mit Rassismus und sowas halt zu verarbeiten. Also darüber habe ich halt angefangen, überhaupt erst selber Bock zu kriegen, zu schreiben, so. Dadurch hatte ich dann auch meine ersten Live-Auftritte, zum Beispiel mit Brothers Keepers. Also das war dann so, also darüber habe ich quasi meinen Einstieg gehabt zum selber Rappen. So war das. Also im ersten Schritt quasi absolute Identifikation und damit irgendwie Menschen kennenzulernen, mit denen ich mich irgendwie identifizieren kann und eben auch so eine Möglichkeit zu haben, meine Geschichten zu erzählen oder über meine Probleme so zu reden, so mäßig.
Verstehe. Okay, gleichzeitig zu diesem ganzen Rap-Ding gab es aber auch die Musik von deinem Vater. Du hast gerade schon gesagt, der hat den Royal Bunker übernommen und hat aber auch sehr viel kubanische Platten zu Hause gehabt, oder?
Ja, genau.
Und die hast du auch gehört oder hat er dir die gezeigt? Oder wie kam es dazu, dass du dich auch dafür interessiert hast und vielleicht mal reingeschaut hast ins Plattenregal?
Na, das war, glaube ich, auch erst ein paar Jahre später. Also als ich dann auch angefangen habe, mich mit Beat machen zu beschäftigen. Mhm. Also sage ich mal so mit 16, 17 dann so erst. Also davor waren die Platten halt immer da und wir haben die halt die ganze Zeit gehört. Also das ist so das, also hat ja jeder so Kindheitserinnerungen und so, was man halt so bei Eltern hört, ne? Dann ist das halt so, sind das so meine Kindheitserinnerungen, aber das war jetzt nichts, womit ich jetzt so mit 10, 11 direkt so connected habe. Das waren eher so die moderneren Sachen, so Reggaeton sagt ja heutzutage auch den meisten Leuten was, das ist so, so karibische Popmusik so. Das war quasi die Mucke, die ich halt gehört habe als Kind die ganze Zeit und was halt so quasi die Identifikation auf der anderen Seite für mich war, also auch ich war auch jedes Jahr halt auf Kuba mit meiner Family und da habe ich halt so die Mucke halt die ganze Zeit gehört und das waren so meine Stars, das war so auch die erste, so die Leute auch, zu denen ich so aufgeschaut habe, aber so die Sachen, die mein Vater so gehört hat, so die ganzen alten kubanischen und lateinamerikanischen Sachen, damit habe ich mich dann tatsächlich erst befasst, als es dann bei mir dann um Beatmaking tatsächlich ging und halt okay, Samples und Platten an und bla und das war so, oder ist bis heute eigentlich so meine Fundgrube Nummer 1. So mein Vater holt auch immer wieder so mindestens einmal im Jahr irgendwie so alte Platten aus Kuba rüber, weil halt natürlich jetzt auch die Leute alle wissen, so dass ich da danach halt so jage und da kommen dann regelmäßig so Pakete auch mit neuen Platten oder mit neuen alten Platten. Ja.
Sehr schön. Okay, aber bevor das mit dem Produzieren losging, hast du ja selber auch als Rapper bist du aktiv gewesen. Du hast gerade schon gesagt, ne? Also Auftritte mit Brothers Keepers zum Beispiel oder du warst auch mal mit Harris auf dem Splash, glaube ich.
Ja. Also wir haben auf jeden Fall ein Feature, das war mein allererstes Feature, was ich gemacht habe, jetzt, ob wir auf dem Splash zusammen waren. Aber wenn du das sagst, wird es schon stimmen, du bist ja absolut informiert.
Ich kann nicht mehr sagen, was meine Quelle genau ist. Das, ich habe ja irgendwann letztes Jahr schon angefangen, mich auf den Podcast vorzubereiten, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das irgendwo gelesen oder von irgendwem gehört habe.
Kann sehr gut sein. Also bei mir ist ja wirklich die Sache, also wir reden ja auch über eine sehr lange Zeit jetzt gerade, ne? Und auf dem Splash war ich auch das erste Mal mit 11. Also das kann auf jeden Fall sein, dass es in der Zeit irgendwie Dinge passieren. Also kann auf jeden Fall sehr gut sein.
Mit Harris war auf jeden Fall dein erster Rap-Song auch, hast du gerade gesagt?
Nee, mein erstes Feature.
Okay, ja gut, klar. Also dein erstes Rap-Feature. Wie kam das zustande mit Harris?
Wie kam das zustande? Müsste ich so 14... für mich ist so, ich muss mir so einen Zeitstrahl überlegen in meinem Kopf. Wann, was war davor, was war danach ungefähr, damit ich das so in Kontext bringen kann. Aber das waren auf jeden Fall so meine ersten Gehversuche, als es so in die Richtung geht, mal Mucke zu machen, die man auch eventuell veröffentlichen will. Ne? Also das war ja auch wirklich noch eine andere Zeit. Da hat man ja auch jetzt nicht unbedingt angefangen zu rappen, weil es dann auf jeden Fall direkt released wurde. So, oder weil man dachte, okay gut, damit geht man jetzt direkt raus. Sondern das war ja wirklich eine sehr, sehr lokale Sache. Also das war zuerst halt, okay, auf jeder Cypher gewesen, irgendwo gerappt halt in Berlin, weißt du, mit allen halt rumgehangen so mäßig und halt Songs gemacht, ohne genau darüber nachzudenken, ob man das jetzt irgendwie mal veröffentlichen will oder nicht. Und das war dann so in einem Kontext, wo ich dann zum ersten Mal auch drüber nachgedacht habe, mal sowas zu machen wie ein Album oder Mixtape oder was auch immer, ne? Und dann hatte ich, glaube ich, schon so 10, 11, 12 Songs so rumliegen und dann kam halt so die Frage auf, okay, will man da nicht eigentlich noch ein Feature drauf machen und wenn wer? Und dann war wirklich so Harris die erste Idee, so, weil den habe ich halt übelst gefeiert früher. Und dann so über 2, 3 Ecken angefragt und dann war das halt super unkompliziert. Dann haben wir uns im Studio getroffen und dann den Song gemacht. Alles wird gut, hieß der damals. Ja.
Okay, aber parallel dazu, oder das musst du jetzt nochmal sagen, wann das dann genau war, ich glaube aber kurz danach, hast du ja dann auch dieses Reggaeton-Ding halt mitgenommen. Ja. Ne? Also du hast 2006 deinen ersten Major-Deal gehabt, genau, bei der Sony, und ja, hast ein Album rausgebracht, mitproduziert, selbst geschrieben,
ja,
tatsächlich auch relativ hoch in Charts eingestiegen mit Ai Ai Ai.
Ja.
Erzähl mal, wie kam das dazu, dass du halt wirklich so früh schon, also ja mit, ja, wie alt warst du da, 16, ne?
Mhm.
Oder mit 15 ging das wahrscheinlich,
ja, genau,
los,
genau, so 15,
diesen
16.
Deal bekommen hast.
Ja, ey, verrückt. Also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, im Nachhinein auch auf jeden Fall crazy, weil damals dachte ich auf jeden Fall schon, ich bin super erwachsen und check alles zu 100%. Und das war wirklich, also ich habe ja gerade noch gesagt, das, was davor war, waren quasi so die ersten Songs, wo ich selber darüber nachgedacht habe, das auch wirklich zu veröffentlichen. Und da kam ich dann aber echt schnell an den Punkt, wo ich dachte, boah, nee, ich bin eigentlich schon viel zu weit jetzt für so einfach zu rappen. So, das hat mir irgendwie nicht gereicht. So, vor allem durch meine ganzen Kuba-Reisen und so weiter, das war auch wirklich noch eine Zeit, wo es, also das war Deutschrap, dass jemand zu Deutschrap tanzt, war so weit weg, ne, das konnte man sich nicht vorstellen, so. Und ich war halt damals auf einem ganz anderen Trip, so, war halt oft auf Kuba, war Dings und wollte unbedingt Mucke machen, zu denen die Leute halt tanzen können, so. Und so kam halt dann der Switch, da ich gesagt habe, ey, warte mal, ich mache jetzt doch nochmal ganz anders und habe dann im Endeffekt dieses Album dann gemacht, was dann auch so eigentlich fertig bei der Sony abgegeben wurde. Und ja, das war es dann sozusagen. So die, also so kam das zustande sozusagen. Ja.
Und wie lief das dann? Also hat dir das auch Auftritte beschert? Also ich meine, du hast, glaube ich, dann schon im Vorprogramm von verschiedensten Leuten auch danach gespielt, oder? Und auch mit Leuten zusammengearbeitet, von Bow Wow über B2K und so.
Ja, das war crazy. Also es war eine crazy Zeit. Es war ja, also da, ich war 2 Jahre durchgängig auf Tour. Die ganze Zeit auf Viva, in der Bravo, das war ja auch noch so, so mäßig so, du hast jetzt kein Social Media, wo sich alles irgendwie ins Millionsfachtel irgendwie gliedert, sondern du hast irgendwie einen Kanal, du hast einen Musikfernsehen, du hast die Bravo, du hast halt, ne, so diese 4, 5 Kanäle so mäßig, und wenn du halt da drauf läufst, dann bist du halt gebreakt, so war das halt da, so Viva-Rotation gehabt, Bravo, Kooperation, bla, und dann ging es halt echt sehr, sehr flott, wurde sehr, sehr groß alles, viel auf Tour gewesen, wie gesagt, 2 Jahre durchgängig auf Tour gewesen, ja, in der Schule beurlaubt gewesen und Gott sei Dank auch diese Zeit gehabt, weil ich da in der Zeit auch sehr stark für mich gelernt habe, was, wo ich mich eigentlich wirklich sehe, so, ne? Und weil ich ja wirklich davor auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich das Ding eben hatte, dass ich durch diese ganz verschiedenen unterschiedlichen Einflüsse von überall so ein bisschen alles in mir halt so drin hatte und in der Zeit aber auch sehr stark, glaube ich, zu mir gefunden habe und gemerkt habe, okay, gut, was sind eigentlich meine Stärken, meine Schwächen, was will ich machen, was will ich eigentlich nicht so unbedingt. Und ja, also das war eine sehr lehrreiche Zeit, ja, für die ich auch sehr, 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 sehr dankbar bin. Also das war echt crazy, ja.
Gab es Dinge, von denen du aus heutiger Perspektive sagst, okay, krass, was hat mich da geritten, oder fuck, da musste ich auf einmal Dinge tun, auf die ich überhaupt keinen Bock hatte, die für dich dann so Learnings wurden?
Nee, eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Also ich könnte jetzt keine so Horror-Major-Teenie-Star-Geschichte erzählen oder sowas. Also das war schon damals alles sehr, sehr selbstbestimmt. So. Also wie gesagt, ich habe auch ein fertiges Album abgegeben, lief auch eigentlich wirklich alles so nach meinen Vorstellungen. Also muss man ja auch sagen, dadurch, dass man minderjährig ist, hat man ja da auch auf jeden Fall noch, ist vor gewissen Dingen auch total geschützt. So, ne? Weil meine alle Verträge zum Beispiel haben auch meine Eltern ja für mich unterschrieben. Das heißt, wenn ich mit irgendwas nicht mehr d'accord war oder irgendwas, war es auch nicht so schwer, da wieder rauszukommen, so, weil ich war halt minderjährig. Deswegen im Nachhinein kann ich wirklich nur dankbar sein für das, was da so passiert ist, ja.
Swenna, hast du damals die Bravo gelesen oder Viva geschaut und ihn vielleicht sogar gesehen?
Nee. Nee.
Die hat ja gar keine Musik
gehört. Ja, deswegen, also da war ich komplett woanders. Ja. Also keine Ahnung, nee, ich hab's nicht so mitgekriegt, leider. Ja.
Ja, ich leider auch nicht, aber weil nämlich bei uns war das auch so. Wir hatten auch keinen Kabelfernseher, und dementsprechend das
kam
war
irgendwie
das alles
erst
quasi
später
außen vor.
Ja,
Ja, aber gut, dass wir jetzt drüber sprechen.
Genau, jetzt weiß ich Bescheid.
Luke, sag noch mal vielleicht kurz, ich habe das, wie gesagt, irgendwo gelesen, dass du halt so mit Bow Wow, Nina Sky, Lil Jon, P. Diddy, Beanie Man, Dante Thomas und so zusammengearbeitet hast. Also war das alles im Rahmen von diesem ersten Album oder sozusagen Konsequenzen daraus oder wann lief das?
Ja, also es war alles genau die Zeit und es war halt so, boah, mit diesem Name-Dropping ist immer so, also Chris Brown und Neo, mit dem war ich einfach auf Tour durch Deutschland, mhm. Das war halt, da war ich halt einfach Support-Dings. Dann J-Lo war, die hat so einen Film gedreht, wo ich eine Nebenrolle hatte, der Film wurde in Puerto Rico gedreht. Das war für mich halt auch ein super Traum, weil Puerto Rico, ja, muss man stimmt, sich so vorstellen, ist so wirklich die Wiege von lateinamerikanischer Musik, also in meinen Augen. Vor allem Kubaner haben da auch manchmal eine andere Meinung zu, aber in meinen Augen ist das unfassbar. Also, und zwar über Generationen hinweg prägen die wirklich so gut wie alles, was in Lateinamerika so abgeht. Und deswegen war das für mich halt ein super Highlight, da überhaupt hinzukommen. So. Genau. Aber ist jetzt, also J-Lo ist jetzt nicht meine beste Freundin dadurch geworden oder so, ne? Also deswegen ist immer mit diesen Namen immer so, also es ist am Ende doch alles so weit weg und es geht eher so um die Experience und was man halt da so raus mitnimmt und die Sachen, die man dadurch dann halt erlebt, das war halt schon auf jeden Fall abgefahren, so. Wir waren halt auch alle in einem Hotel, weißt du, mit diesen auch so Hollywood-Schauspieler, die ich heute noch bei irgendwelchen Serien sehe und so, wo ich immer noch heute darüber nachdenke, boah, wie ich irgendwie mit denen da saß und dann irgendwie, so beim Früh und wir haben halt so gequatscht, also weißt du, so voll auf so uns easy unterhalten und so.
Wer war das? Sag mal.
Ich bin mit Namen halt immer so. Du weißt, wie hieß die denn?
Ja, diese eine.
Hatten wir letztes doch gehört.
Ja, ich weiß, aber ich weiß auch nicht. Ich dachte, du wüsstest jetzt, wie sie das. Ich habe auch gesagt, scheiße.
Nee, aber so halt. Ja. So. Ja.
Okay.
Okay. Das heißt, man kann schon sagen, du hattest auf jeden Fall dann Run, aber du hast dann trotzdem erstmal gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal Schule, Studium und nicht weiter sozusagen in erster Reihe Musik die nächsten Jahre, ne?
Ja, genau. Ja, war auch eine absolut, also eine Entscheidung, über die ich heute auch sehr glücklich bin, sodass ich da auch schnell selber die Bremse gezogen habe und gemerkt habe, okay, ey, dieses Tour-Ding und auf Bühne stehen und nicht mal mehr U-Bahn fahren können und sowas, das war für mich echt crazy. Also das war wirklich, und vor allem, also man muss sich das auch vorstellen, in dem Alter, so mit 15, 16, so als Berliner Junge, keine Ahnung, so in Schöneberg auf der Schule, so meine ganzen Jungs und so, ich war eigentlich auf einem ganz anderen Film. Ich wollte nicht irgendwie erkannt werden oder irgendwie so der Star sein auf der Schule und so. Das war echt schwierig für mich, das so zu handeln, weil ich eigentlich auch ein eher introvertierter Typ bin so und damals auch schon war und aber Gott sei Dank halt dann auch so die da einfach wieder rausgekommen bin im Endeffekt und gesagt habe, ey, sorry, ich kann jetzt nicht mehr weiter so, ich will auch die Schule zu Ende machen, das war auch eine Sache, die auch nicht so alle verstanden haben so, aber ich habe halt für mich gemerkt, ey, ich muss irgendwie nochmal zurück ins normale Leben so mäßig und kann jetzt nicht Kickdown in dieses Ding, weil wie gesagt, so Fernsehen und so ist auch alles immer noch mal was anderes. Ne? Und ich habe mich da auch nicht so gesehen, ständig in irgendwelchen so Interviewrunden zu sitzen und irgendwelche Shows. Mhm. Und das wurde mir dann auch schnell irgendwie alles sehr, sehr affektiert und war einfach nicht so mein Charakter. So.
Ja, verstehe. Aber ganz ohne ging es auch nicht. 2010 hast du dann angefangen mit Nico Nuevo Musik zu machen, ne?
Ja.
Da habt ihr ein Mixtape rausgebracht, Autopiloten hieß das, über Berlin Dreams Entertainment.
Ja, genau, ey, krass.
Was ist Berlin Dreams Entertainment?
Das war damals so ein kleines Label
von dem, na, erzähl du's.
Ja. Genau, das war ein Label, was damals der Fernando von Culture Candela gegründet hat, so, und den kannte ich halt auch schon von klein auf und das war halt einfach so, also auch so ohne Vertrag und so, ne? Einfach nur, okay, wir machen jetzt halt so und gucken mal, wo es hingeht, so mäßig. Genau, und das war einfach nur eine Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss
Mucke machen.
Genau, also Mucke machen war für mich quasi, also das hat sich ja auch die ganze Zeit rauskristallisiert in der Zeit, also deswegen war auch gut, da nochmal so ein bisschen dieses Abbremsen zu haben durch Schule und sowas und zu sagen, okay, gut, ich setze mich jetzt nochmal mit meiner Craft so auseinander, so, ne? Und da habe ich auch mich wirklich erst so auch wirklich ins Produzieren reingedickt und da halt dann gemerkt, okay, gut, das ist was ich wahrscheinlich außergewöhnlich gut kann. Also das habe ich auch relativ schnell gemerkt so. Und dann aber auch relativ schnell eben angefangen, darüber nachzudenken, okay, gut, was mache ich denn jetzt damit? mit diesem Skill, so, ne? Mhm. Und dann bin ich, oder kam so ein bisschen die Erkenntnis, okay, ich glaube, um wirklich produzieren und so zu können, muss ich irgendwie auch wieder selber anfangen zu rappen, so. Und selber irgendwie gucken, okay, gut, Mucke machen und einfach machen. So. Und da war Nico, den kenne ich auch von klein auf, also wir sind doch zusammen aufgewachsen. Und das war dann relativ naheliegend, dass wir dann so gesagt haben, okay, lass doch einfach mal probieren, weil ich auch da dann gemerkt habe, okay, gut, ich brauche aber jetzt irgendwie mal, also irgendwas, woran ich mich auch so festhalten kann, damit ich weiß, was ich überhaupt für Mucke mache. Weil, also damals wie heute war es auch so, dass ich jetzt für mich selber gar nicht so einen Charakter hätte oder so, wo ich sage, okay, ich will unbedingt jetzt der Typ sein oder ich bin jetzt der Straßenrapper oder ich bin jetzt der oder ich bin der, ne? Sondern, dass ich dann auch so gesagt habe, okay, gut, ich brauche jetzt irgendwie einen Charakter neben mir, der mir das auch so ein bisschen vorgeben kann, wo ich weiß, okay, gut, der will auf jeden Fall das machen und dann kann ich mich darum kümmern, das halt umzusetzen, so mäßig. Und da war Nico auf jeden Fall so eine gute, so eine Sache, woran ich mich so gut festhalten konnte. So.
Ja. Nico war eine Station und danach ging es ja dann ins VBC, beziehungsweise auch zur Gründung von Egoland.
Ja, ne? Genau.
Rapper Mittwoch und so weiter und so fort. Vielleicht erzähl doch mal, wie dann die Gründung dieser Crew zustande kam.
Ja, also durch das Projekt mit Nico habe ich auf jeden Fall wieder ein bisschen Blut geleckt, was Rappen angeht, aber war auch noch nicht bereit, jetzt Rapper zu werden oder so, ne? So, also da, darauf hatte ich so, und da kam dann dieses VBT und dieses ganze Battle-Rap-Ding, wo ich gemerkt habe, boah, geil, also weil das war halt für mich wie Sport, so, also, weißt du, okay, du kriegst ein Gegner-Thema vorgegeben und kannst halt einfach loslegen, so, das fand ich irgendwie zu der Zeit ziemlich cool. Und mit Egoland war dann auch ein bisschen vom Grundding auch so wie bei dem Ding mit Nico, dass das ein perfektes Projekt war, auch um einfach zu produzieren und um halt Dinge fertig zu bekommen. Nur halt, dass das einfach auch mehr das war, was mich musikalisch zu dem Zeitpunkt mehr gekickt hat. Also ich war dann ein bisschen weg von diesem Lady Lover R&B-Ding halt und wollte halt einfach wieder ein bisschen mehr rappen und so Geschichten erzählen und so. Und genau, und auch wieder, also Fu, einer von Egoland war halt, ist bis heute einer meiner längsten und besten Freunde, so. Und gleichzeitig haben wir Atzenkalle kennengelernt im Rapper-Mittwoch-Kosmos und das war wirklich einfach so eine ziemliche, also ist aus so einer Schnapsidee einfach geboren, so, okay, lass einfach mal machen und gucken, so. Und
eine Schnapsidee, aus der dann auch mehrere Alben entstanden sind.
Genau,
ne?
genau. Und zwei oder drei Alben sogar und hat auch, war super Learning, was auch so generell Musikindustrie, aber auch so Labelstruktur Dinge selber ermöglichen können, quasi innerhalb der Musikindustrie, war das ein super krasses Learning, weil wir da halt auch alles selber gemacht haben, Labelarbeit, Videos. Mhm. Ich habe ja auch eine Videoproduktionsfirma dann gegründet, das war auch in dem bisschen in dem Zuge, also da habe ich dann auch mitbekommen, okay, ich interessiere mich eigentlich auch sehr für Videos, vor allem für Videoschnitt und für das auch so das ganze Redaktionelle, beziehungsweise Regie und Konzeption und sowas. Und das ist auch alles in der Zeit entstanden, so.
Aha. Über die Videosache sprechen wir später nochmal. Eine Sache noch kurz, bevor es wieder in Richtung Mannheim Pop Akademie und Suena geht. Ja. Das Snippet zur Migration wurde damals ja von Moneyboy gehostet. Ja,
ja? Mann.
Wie kam das zustande? Das war ja auch, ich meine, wir sprechen jetzt über 2015. Es gab zu dem Zeitpunkt ja auch echt noch sehr, sehr viele deutschsprachige RapperInnen, die gesagt haben, okay, das ist kompletter Quatsch, das ist Müll, die haben das belächelt und so weiter und so fort. Aber das hatte bei euch, fand ich, immer schon einen sehr, sehr ernst gemeinten Approach, oder?
Ja, das war tatsächlich einfach der Move, dass wir uns da ganz klar positionieren wollten, so, weil uns das echt krass auf den Sack ging, vor allem halt in unserem Umfeld und in diesem ganzen so... also so, wir nehmen Rap und Hip-Hop alles total ernst und so, haben wir einfach gemerkt, wie sehr da eine Sache belächelt wird, die einfach meiner Meinung nach einfach total die Daseinsberechtigung hat. Und jetzt im Nachhinein sieht man das ja auch. Also ich finde wirklich, Moneyboy kann sich echt viele Sachen auf die Fahne schreiben so und hat viele Dinge auch ermöglicht. Und in dem Moment hat mich das irgendwie auch sehr, sehr genervt, dass das viele dann nicht gesehen haben oder das so weglächeln wollten oder so. Und das war halt so ein kleines Statement für, okay, gut, wir packen den mal auf einen, in Anführungsstrichen, ernst gemeintes Projekt und lassen den mal das Snippet toasten so und fanden das irgendwie lustig, ja.
Wie hat er das denn eigentlich damals, diese Anfrage, wahrgenommen? Also ich meine, das ist ja in einem amerikanischen Rap auch gang und gäbe, dass Leute ein Taui kriegen oder was weiß ich, wahrscheinlich noch eine Null mehr hinten dran und dann ihren Namen und ihre Stimme und ihr Engagement für diese kurze Zeit zur Verfügung stellen. Ja. Hat er das genau so gehandelt oder war er erstmal so, Egoland kenne ich überhaupt nicht?
Nee, nee.
Also wie lief das ab, wenn du erzählen willst?
Ja, nee, also der kannte uns, wir haben auch nichts dafür bezahlt. Und also da merkt man auch einfach, wie er halt sozialisiert ist. Also dem musste man das jetzt auch nicht besonders erklären, was wir da von ihm wollten, sondern wie du gesagt hast, also der weiß halt, was das heißt, ein Snippet zu hosten und so.
und hat es dann gemacht. Und wir hatten das, glaube ich, eine Stunde später hatten wir das und haben uns gefreut, wie kleine Schön. Kinder.
Cool. Ja. Okay, so, ich habe es gerade schon gesagt. Suena, in der ganzen Zeit bist du ja auch ganz normal zur Schule gegangen und hast weiter Klavier gelernt und so weiter und so fort. Gab es denn bei dir irgendwann auch mal die Ambition dann zu sagen, okay, ich mache da oder ich will da gerne mehr draus machen, keine Ahnung, in einer Band spielen, Songs schreiben oder was auch immer?
Ja, aber das war so, ich wusste lange nicht, was ich, also wie Louis, glaube ich auch, ich wusste lange nicht, was ich mit meinen Skills jetzt so machen soll. Und ich bin dann irgendwie, ist mir der Satz gefallen, glaube ich, dass ich habe gemeint, ich will für alle Instrumente schreiben, irgendwie so. Und dann ich so, hey, was, wie, und dann, ja, habe ich irgendwann gecheckt, das ist Produzent, was, was ich machen möchte, oder Produzentin, und, dann war ich mit der Schule fertig und davor, das war, ist eine witzige Story, hat mich, oder in der Zeit irgendwie so, hat mich meine Nachbarin angesprochen, weil ich ja immer ganz laut Klavier gespielt habe, mit Fenster auf. Und sie so, oh, Jenny, das ist so geil, kennst du Pop Academy? Und dann ich so, nee. Und dann habe ich mir das mal reingezogen, fand das so alles ganz gut aus. Genau, und dann habe ich mich dort beworben. Jetzt habe ich was übersprungen, merke ich gerade.
Nämlich, was hast du übersprungen?
Christoph Pausen habe ich übersprungen und zwar...
Ach stimmt, genau, du hast hier auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet, richtig.
Ja, ich wollte gerade sagen, Christine Music Studio. Ich kann mich einfach bewerben und dann, ja, geil, dann war es das, ja.
Genau, weil ja, das hat ja auch ein bisschen gedauert, das würde mich mal interessieren. Ja. Also von dieser Idee, das zu machen, genau. Hin zum angenommen werden.
Ja, das muss, stimmt.
Oder wie hast du dich vorbereitet?
Vorbereitet habe ich, da kann man auch so... Vorbereitungskurse machen tatsächlich, dass man so checkt, so okay, wie ist jetzt wirklich das Level und wie was geht da ab bei der Aufnahmeprüfung dann. Genau, aber vorbereitet habe ich mich eigentlich bei Christoph Pausens, Musikproduzent aus Darmstadt, den habe ich über so einen ganz weirden Zufall kennengelernt. Naja, jedenfalls hatte ich gar nichts mit Produktion irgendwas zu tun. Ich wusste halt nur, dass ich es machen will. Und dann haben wir uns getroffen irgendwie in seinem Büro, gequatscht und er so, ey, so, hier sind die Schlüssel für mein Studio und mach einfach mal. Geh da mal hin und mach einfach mal. Genau, dann hatten wir so ein Halb-Halb-Ding, weil er hatte irgendwie noch so ein Label-Verlag auch noch. Und dann habe ich 3 Tage die Woche dort gearbeitet und 2 Tage die Woche, beziehungsweise 4, dann mit Wochenende, haha, war ich im Studio. Und dann war ich im Studio, ja. Und dann war ich da alleine an Logic dran und es war halt auch geil, weil er hatte halt ein geiles Equipment und so alles da. Und dann habe ich mich da mal reingefuchst. Und dann, so sind die Stücke für die Aufnahmeprüfung an der Pop Academy entstanden.
Das heißt, man bewirbt sich dann da
mit
diversen Musikstücken, mit Songs.
Okay, ja,
die und die sollen dann eben zeigen, was du kannst,
genau.
Im musikalischen oder auch textlichen Sinne vielleicht. Ja.
Aber Text habe ich bei den Songs gar nicht gemacht, merke ich gerade, ja.
Text, okay, ja. Was waren das dann für Stücke, die du da, also wenn du die beschreiben kannst oder magst?
Ja, ich glaube, ich wollte unbedingt, weil ich da schon dachte, ich so, oh, ich muss irgendwie zeigen, dass es so ein bisschen mehr geht. Und dann wollte ich so in verschiedene Genres. Ich glaube, einmal habe ich so einen Hip-Hop-Beat, ich glaube, das war wirklich mein erster Beat ever. Den habe ich gesendet und dann, oh, ich weiß, doch, eine Ballade. Irgendwie so mit, also es war nicht Klavier, es war so, und dann hinten ist so Trap-Beat auf einmal gekommen, das war das, und dann eine Popnummer. Ja. Eine ganz klassische Popnummer mit Bridge und allem drum dran, ja.
Ja. Wie kann man sich denn das Studium, also du wurdest dann angenommen, wie kann man sich das Studium denn dann dort eigentlich so vorstellen, als angehender Musiker, Musikerin?
Ja, du bist halt da und hast halt die Möglichkeit zu machen, sage ich mal so, ja.
Und dann gibt es eben Vorlesungen, beziehungsweise wahrscheinlich auch sehr praktische Kurse mit ehemaligen Absolventen oder was auch immer. Ja,
ja, so viel praktisch, glaube ich, ist gar nicht so. Also ja doch, bei dem Praktischen werden dir so die Sachen so erklärt, die Kompressoren und die Cues und analog und Mischpult vor allem. Das hat ein Minütchen gedauert, bis ich da mal die Routings gecheckt habe, aber ja, also ich bin ja auch wirklich zu Poppe und ich wusste nicht, also Pop Academy, und ich wusste nicht, was Frequenzen sind, ich wusste nicht, was eine Kick ist, also wirklich, ne, ich wusste nicht, was eine Kick, was ist Snare, ich so, also ich wusste schon, was die Elemente sind, aber ich wusste nicht, wie man das bezeichnet, ja, also ganz, ganz wenig Vorwissen hatte ich meiner Meinung nach, was das Technische anging, weil auf der musikalischen Seite war ich am Start, sag ich mal so.
Ja, ja.
Ja, genau. Was war die Frage okay. Jetzt nochmal?
Ich weiß, wie man sich das Studium dort vorzustellen hat, das wollte ich wissen, aber das hast du jetzt ja auch eigentlich von umfangreich beantwortet. Und nebenher hast du aber weiter auch selber Musik gespielt, Musikinstrumente gelernt und so weiter und so fort, nehme ich an.
Ja, auch. Da hatte ich aber dann, das war die Phase, wo ich dann wirklich keinen Klavierunterricht mehr hatte, weil dann bin ich dann irgendwann auch nach Mannheim gezogen, dann habe ich dann Auslandssemester kurz gemacht und da hatte ich wirklich dann gar kein, da hatte ich auch kein Klavier, weil ich, wie gesagt, ich bin nach Mannheim gezogen, so ein WG-Zimmer, konnte ich kein akustisches Klavier, davor habe ich immer irgendwo oder davor habe ich halt nur zu Hause gewohnt, merke ich gerade. Und da hatte ich halt immer ein Klavier. Genau. Ja, das war ein bisschen blöd. Da habe ich auch leider nicht so eine Unterstützung von der Popakademie bekommen, weil ich durfte nicht an den Flügeln spielen dort und war halt so eine der Besten. Die halt, ja, und das war so, nee, du bist Produzentin, du darfst nicht. Und ich so, ey, ich muss. Und ich hatte halt wirklich auch Panik, ne? Ich bin da hingekommen mit so einer 12-jährigen Klassik-Ausbildung, super crazy. Und ich war so, oh mein Gott, ich kann jetzt auf gar keinen Fall nicht mehr spielen, weil ich verliere dann halt alles. Ich verliere dann halt meine Skills. Mhm. Also es dauert jetzt ein bisschen, habe ich im Nachhinein gemerkt. Aber ich war so, oh mein Gott, ich muss üben, weil ich habe so Angst, dass das jetzt halt weggeht. Und aber ja, da musste ich immer irgendwie das Studio buchen, dass ich dann üben durfte. Ja, aber ein bisschen komplizierter, ein bisschen umständlicher.
Okay, aber ganz verlernt hast du es nicht.
Nee.
Nee. Du bist dann 2017 bist du dann nach Berlin gezogen, ne? Für ein
Praktikum. Ja, eigentlich 2018, glaube ich so, ja. Also ja, okay. 2017, 2018 bin ich dann, da hatten wir so, ich glaube davor hatte ich auch schon ein Urlaubssemester, aber dann war ich, wurde ich connected zum Bauteil 3. Ist so ein Studiogebäude im Tempelhof. Und dann habe ich da ein Praktikum gemacht. Bisschen länger als 3 Monate. Es hieß, wir machen es 3 Monate. Ich glaube, ich war dann ein halbes Jahr da. Und dann war ich auch noch mal ganz kurz so im Haus 2000. Das ist ja so ein bisschen das Gleiche, nur woanders. Haha. Genau. Und dann ging das dann weiter. Dann habe ich da in Bands gespielt, um halt so Patte nebenbei zu machen.
Während du sozusagen das beschlossen hast, hast du Luke Red ist ja auch beschlossen, auch schon ein paar Jahre vorher, glaube ich, ne? Aber irgendwann hast du auch gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal mehr Produktion, so ab 2015, glaube ich, oder so, ja, nach der Egoland-Sache.
Ja, genau.
Hast dann zum Beispiel für Jalil Sachen gemacht, für Hannibal, für AZ auch, für Joni. Also wie kam denn bei dir wirklich dieser Switch vom auch jemandem, der mit seiner Stimme eben auf Songs zu hören ist, hin zu jemandem, der sagt, okay, ich mache jetzt eben vordergründig Produktion?
Da muss man echt so mal ein paar Jahre zurückdenken. Warte mal. Ich glaube, dass, kam halt auf jeden Fall keinen klaren Cut oder sowas. Wo ich ja gesagt habe, okay, gut, jetzt mache ich nur Beats.
Das war ja bei Egoland schon, ne?
Also bei Egoland habe ich ja schon alles produziert, ne? Das heißt, so in meinem Verständnis war ich eigentlich schon länger Produzent. Also in allererster Linie. Ja. So, ne? Dann kam halt parallel das Jalil-Album, was ich zum Beispiel produziert habe. Dann dann kam die Connection mit Zinn von 385i aus Frankfurt.
Shoutout an
genau,
der Stelle.
Auf jeden Fall Shoutout. Dem ich dann einfach auch ein paar Beats immer wieder geschickt habe und so von da auch zum ersten Mal auch mal so ein Feedback von außen, sag ich mal, bekommen habe. So, ne? Und der hat da direkt geantwortet, boah, wie krass, bla bla bla. Honey hat voll Bock auf die Beats und bla bla bla. So, und da, ich glaube, damit kam auch so ein bisschen dann so das Umdenken, dass ich gesagt habe, okay, gut, ey, da jetzt mal voll Gas in diese Richtung, so, weil hat man mich natürlich auch in meinem Selbstbewusstsein bestärkt, so, weil ich bis zu dem Zeitpunkt doch immer wirklich davon überzeugt war, ey, okay, das ist mein Main Skill. So, also das hat sich ja dann über die Jahre dann dahin entwickelt, dass ich halt dachte, okay, gut, ey, das ist halt wirklich das, was mich auszeichnet, so. Hab das dann da zum ersten Mal auch so richtig bestätigt gesehen, so.
Mhm. Und du hast dann mit AZ von der KMN-Gang zum Beispiel auch während er noch im Gefängnis saß zusammengearbeitet, ne?
Ja.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn man darüber sprechen darf?
Ja, klar. Also erstmal die Connection kam auch über Sinn, weil die Jungs damals bei dem für kurze Zeit im Management waren. Und da, wir hatten gerade halt die Honey-Sachen gemacht und dann war er halt so, ey, guck mal hier, ich habe hier so neue Jungs und so, die hätten voll Bock, was mit dir zu machen. Und dann hat er mir halt geschrieben, hier KMN, und ich kannte die halt schon, weil die hatten halt da, was war da gerade draußen so, Planet Zuna oder sowas. Also es war halt schon so, also der Bass war noch nicht so richtig da, weißt du, aber ich habe halt schon genau gesehen, wo das halt hingeht. So. Also mich hat das halt von der ersten Sekunde auch, wo ich das gesehen habe, einfach auch soundtechnisch so weggefetzt, so, dass ich halt auch zu dem Zeitpunkt direkt gesagt habe, ey, sofort, auf jeden Fall, hier, ich schick dir direkt Beats rüber. Und dann war wirklich der erste Beat, den ich hier geschickt habe, aus dem ist dann auch Patte fließt geworden. Das war auch dann das erste Ding, was ich mit AZ dann halt gemacht habe, so. Da war er auch noch draußen. Und so ist quasi die Connection gekommen und das mit Patte fließt war ja dann auch alles noch sehr hauruck, weil er wollte das dann unbedingt noch als Single bringen, bevor er in den Knast geht. Deswegen ging das dann halt ab da auch sehr, sehr schnell und dann war halt Patte fließt einfach auch so eine Blaupause einfach für den Sound. So, also das war ja wirklich der erste Song, den ich mit AZ gemacht habe und das ist dann gleich so zu unserem Sound geworden, dass wir halt dann, also auch während er im Knast war, dann halt weitergearbeitet haben. Genau.
Und wie kam es mit Joni?
Joni kam, den habe ich angeschrieben, nachdem das Ghetto, nachdem er das Lied Ghetto veröffentlicht hat, was rein arabisch war. Das war die erste Single, die von ihm kam und ich war so geflasht auch von seiner Performance und von dem, wie er halt so ist, wie er getanzt hat, wie er halt gesungen hat auch, war übelst geflasht davon und habe ihm wirklich nur so auf locker bei Facebook damals noch geschrieben, ey, feiere ich mega krass, bitte hör nicht auf so, weil es war halt der einzige Song, der von ihm bis dahin so online war. Und hat halt mir darauf direkt geantwortet und gesagt, ey Mann, geil, dass du mich schreibst, ich bin nächste Woche in Berlin, wollen wir uns nicht treffen, so mäßig. Und dann haben wir uns halt, kam eine Woche später nach Berlin, haben uns getroffen, dann hat er mir halt erzählt, dass er halt gerne auf Deutsch machen würde, weil er bisher halt nur Arabisch gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, ja komm, let's go. Und so hat es eigentlich angefangen. Und sehr gut funktioniert von vornherein, ja.
Absolut. Du hast vorhin schon kurz erwähnt, ne? Du hast auch eine Videoproduktionsfirma mitgegründet, Minoka Vision mit Ilja Altvater zusammen, ne?
Genau, ja.
Und da habt ihr auch schon für Egoland die Videos gemacht und so weiter und so fort, aber auch, und das wusste ich tatsächlich gar nicht, eben auch für Joni, für KMN, für Azad, für Bowser, für Summer Jam, Joker Bra auch tatsächlich. Wie kam es zustande, dass du auch dir für diesen eher visuellen Aspekt der Musik irgendwie dann auf einmal dein Herz erwärmen konntest?
Also auch im Prozess einfach. Dadurch, dass ich immer mehr mitbekommen habe, okay, mein Hauptskill liegt, wie gesagt, da drin halt Projekte fertig zu kriegen. So, ne? Und das wirklich so einfach ganzheitlich. So einfach, okay, gut, Also ich versuche mir wirklich Gedanken zu machen von der ersten Zeile zum Sound, zu den Sounds, die in dem Beat verwendet werden, zum ganzen Package, Video, Außendarstellung, Außenwahrnehmung. Und das ist halt so das, was mir halt sehr, sehr viel Spaß gemacht hat über die ganzen Jahre. Und vor allem im Prozess mit Egoland, dadurch, dass wir auch alles selber gemacht haben, ne, Labelarbeit, bla bla bla, wie es halt so ist, guckst du natürlich auch, okay, wofür kannst du Geld ausgeben, wofür nicht so. Und dann habe ich halt sehr schnell gemerkt, okay, ey, wenn die Videos so sein sollen, wie ich das irgendwie gerne haben will, dann muss ich da auch irgendwie selber was machen. War auch mit dem Schnitt teilweise auch nicht zufrieden und so. Und dann habe ich halt angefangen, halt mich da selber reinzudicken und hatte halt das große Glück, dass Ilja, auch einer meiner längsten Freunde, hat einfach damals schon sehr viel Kamera gemacht hat und sehr viel Videoproduktion und halt vor allem Fernsehen gemacht hat und so weiter und so fort. Und in der Zeit ist dann halt so ein bisschen die Idee gekommen, ey, warte, lass doch mal versuchen, das selber zu machen, so mäßig. Und das hat halt so gut funktioniert, dass wir halt dann einfach gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt alle Egoland-Videos. Und dann kam Joni, dann war Joni halt auch, haben wir halt auch komplett ganzheitlich gemacht von Anfang bis Ende. Und dann da auch gesagt, okay, wir machen die Videos, machen halt alles so. Genau, und daraus ist es dann so ein bisschen dann entstanden, haben dann parallel dazu auch weil er ja die Connection auch hatte, halt direkt sehr viele Werbesachen reinbekommen und sowas. Wo es dann halt einfach dann sehr schnell zu dem Punkt kam, wo wir gesagt haben, okay, gut, ey, wir können es ja auch einfach richtig machen und einfach eine Videoproduktionsfirma machen. Und ja, so ist es dann geboren.
Okay, so, und dann seid ihr euch auf der Straße begegnet. Wie, also kanntet ihr euch vorher schon? Wusstet ihr, ob eure Existenz voneinander? Wie ist das alles passiert?
Na, wir haben uns im Studio schon mal getroffen.
Ja, also ich wollte gerade sagen, ich habe es falsch gesagt.
Genau, also vor diesem Treffen auf der Straße haben wir uns auf jeden Fall im Studio mal gesehen, im Haus 2000, glaube ich, ne? Haus 2000.
Ja, aber du meinst auch im Bauteil.
Ja.
Aber daran kann ich mich...
Ja, ich glaube, wir haben uns im Bauteil davor auch schon mal gesehen. Aber auf jeden Fall haben wir uns einmal mit Joni zusammen im Haus 2000 gesehen. Da hatte ich, hab ich mit Joni einen Song gerade gemacht und Swanna war nebenan. Und da, so haben wir dann, und da haben wir zum ersten Mal dann einfach miteinander gequatscht, ne, und ein bisschen auch rumgehangen dann mit Joni und so weiter. Aber ich wusste, ehrlich gesagt, gar nicht, was sie macht.
Also, ja, ich war auch offended.
Ja, nämlich.
Ja. So, are you kidding? Yeah. Nee, weil wir haben, also, ne, das war, und dann haben wir uns im...
Na, aber warte, ich wollte noch kurz sagen, nee, weil das auch so vom ganzen Setting so, weil so Jenny ist halt auch so, du bist ja jetzt auch nicht so offensiv damit umgegangen, was du halt machst, oder deine Skills oder so, ne, so was du halt, sondern wir haben halt einfach uns halt gut verstanden, so mäßig, so, ne, man ist irgendwo, man versteht sich, man quatscht halt einfach und dann quasi mit dem Vorwissen haben wir uns dann irgendwann auf der Straße getroffen, ne, und das war gerade, wir waren gerade super im Stress, ich war gerade genau mit Ilja und mit Fatih, wir haben gerade Video geplant von AZ und Suna, was war das Wort, wenn die Sonne untergeht, also wir sind nach Panama geflogen und dieses Treffen auf der Straße, das besagte, war genau der Abend, bevor wir nach Panama geflogen sind, also wir standen auf der Straße am Telefon, es hat sich auch an dem Tag erst entschieden, dass wir nach Panama fliegen.
Ja, deswegen warst du so gestresst.
Genau, deswegen war ich so gestresst.
Wir brauchen jetzt einen Flug.
Ja, jetzt und Flüge und das war wirklich absolut abgefahren so und so und auf dem Level und mit dem Kopf standen wir quasi auf der Straße und dann ist es war so vorbei, dann ey, was geht ab?
Ja, so, hey, du bist doch der vom Studio, wie geil und Joni,
ja, genau.
So halt irgendwie.
Und dann sind wir ins Café und dann sind wir einfach zusammen ins Café noch gegangen, ne? Weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt hier chillen, weil wir noch ein paar Sachen erledigen müssen und so. Ja. Und dann ist sie einfach noch mit uns mitgekommen, dann haben wir da gechillt und dann irgendwann habe ich zu ihr gesagt, ey, warte mal, was machst du eigentlich genau?
Nee, du hast irgendwas gesagt.
Ja, was denn?
Also du hast nicht gefragt, weil das wüsste ich, weil du hast auf jeden Fall gesagt, ja, du bist so eine Popwriterin oder so. Und es war so, okay, wow, what? Okay, what? Ich bin eine Popwriterin. Und das war halt wirklich, ne, jetzt schließt sich der Kreis, das war gerade die Phase, wo ich, in der ich alles abgesagt hatte und halt wirklich gar keine Set und nur noch so zu Hause am Beats machen, wirklich. Und ich so, nein, ich bin keine Popwriterin. Und ich so, ich mach krasse Hip-Hop-Beats, Trap-Beats.
Genau, so, das hat sie nämlich gesagt.
Und
da war ich so,
in
seinem Blick,
der so, oh Gott, jetzt
so, ey, ja, nee, ich mach seit, so hast du gesagt, ey, ich mach seit 3-4 Monaten so Trap-Beats.
Ja,
so, ich,
ey, so Trap-Beats, das
so,
weiß ich noch.
So, und das,
so
das klang schon so nach, oh Gott, was kommt denn da jetzt? Ja. Weil ich mache seit 3-4 Monaten Trap-Beats. Ach so, das machst du.
Ja.
Und dann ich halt, sehr guter Kinder, dann, weil, also ich musste ja irgendwie raus aus dem Gespräch kommen, dann war ich so, ja gut, dann zeig mal, dann so kurz auf Kopf ran. Ja. Und da hat sie mir einen Beat, und
das sah ein geiler Beat aus, ready.
Ich war wirklich nicht ready dafür. Ich war wirklich nicht ready dafür, weil ich dachte so, okay, was kommt da jetzt für eine Scheiße so? Also ganz ehrlich gesagt.
Und jetzt hast du nicht gesagt.
Nein, hab ich nicht gesagt, aber habe ich halt gedacht.
Und
ich bin da auch sehr, sehr picky und so. Und das war unfassbar. Und dann habe ich sie auch direkt gefragt, ey, warte mal, was sind das für Sounds, was sind das für Samples? Hast du irgendwas? Und dann sie, ey, da ist nichts gesampled, das ist alles
eingespielt. Ich wusste gar nicht, was du meinst mit, was ist das für ein Sample? Ich so, hä, das habe ich eingespielt.
Ey, und da war also wirklich, da war Gitarre, Flöte, ihre Vocal-Sample war da drin, also ihre Stimme einfach.
Ein kurzes Sample gemacht.
Und dann aber so einen Bounce gleichzeitig dazu, also, ne, also einfach von der Produktion insgesamt, unfassbarer Beat gewesen und da habe ich halt gesagt, okay gut, warte mal, jetzt gerade habe ich einfach gar keinen Kopf, aber lass mal nochmal in 2-3 Wochen dann einfach zusammen ins Studio gehen und mal nochmal viben und dass du mir nochmal ein paar Sachen auch vorspielst und so. Genau, so war im Endeffekt so der, so die Begegnung so mäßig.
Und dann haben wir Session gemacht.
Ja. Nach Panama. Dann habt ihr Session gemacht und das hat, genau, nach Panama. Und das hat sofort funktioniert. Wie sah eure erste Session aus?
Unsere erste Session?
Ich weiß es nicht. Du hast mich angerufen? Nee. Wir haben geschrieben irgendwie, von wegen, ja, wann machen wir denn mal Session? Und ich war irgendwie auf dem Kaffee, das war irgendwie Sonntag oder so, ich war auf dem Kaffee verabredet, ich weiß noch. Und dann du so, ey, komm doch jetzt einfach vorbei, weil wir haben gerade Artists abgesagt. Oder irgendwie, die haben gesagt, dass sie drei Stunden später kommen.
Ich war im Studio gerade und für Session mit AZ und Suna. Das war hier Super Plus Album.
Ja.
Und dann kamen die Jungs mal wieder 3-4 Stunden zu spät. Also haben wir halt geschrieben, ey, wir sind erst in 3 Stunden da, sorry, irgendwie Autobahn, irgendwas. Ja,
und du warst halt schon im Studio.
Und ich war halt im Studio. Dann habe ich halt gesagt, okay, gut. Dann habe ich dir halt geschrieben, ey, hast du Bock, jetzt vorbeizukommen?
Ja. Ne? So. Ja, und ich war mit spontanen Treffen immer so ein bisschen angeweirdet. Ich so, oh, lass doch das planen, irgendwie geil. Jetzt muss ich das absagen. Und ich war wirklich so, nee, oh, lass mal wirklich irgendwie nächste Woche nochmal checken. Und dann war ich so, ey, warte mal. Oh, ich muss ein bisschen mehr spontan sein, ein bisschen locker. Und dann wirklich, ich habe abgesagt und war ich so, ey, nee, scheiß drauf. So, ich so, ey, ja, irgendwie doch. So, ich würde es halt erst in der Stunde irgendwie packen. So. Und dann bin ich vorbei und dann haben wir an dem Abend, oder was heißt an dem Abend, in den zwei Stunden oder so, haben wir 3 Beats einfach geballert.
Und es war dann auch direkt, also haben die Jungs haben dann einen davon auch dann direkt gepickt und die anderen beiden auch dann direkt weg.
Ja, du hast mir dann nachts irgendwie den Bounce den Song geschickt. So, ja. 4 oder so, kriegst du eine Nachricht.
Ja.
So, ja, hier sind schon Vocals drauf auf dem einen. Ich so, oh, okay, geil, ja, das geht ja schnell hier.
Krass. Ja, und so war es dann halt so, also weil bis dahin, also muss ich auch dazu sagen, es war für mich in meinem Kopf gar keine Option, jemals irgendwie auch mit einem anderen Produzenten so irgendwie so Tag-Team zu machen oder irgendwas. Es war eine Überlegung, die hatte ich bis dahin einfach noch nie. Und das war irgendwie dann echt so ein Moment, wo ich so dachte, boah, geil, ey, mega krass. Also,
let's do that.
Wie war denn damals dann die Arbeitsverteilung? Konnte man das irgendwie noch schon differenzieren, dass es irgendwie so war, dass du, Swenner, eher die Instrumente gespielt hast oder warst du auch schon direkt für die Drums verantwortlich und oder hat sich das im Laufe der Zeit auch verändert irgendwie, wer für was zuständig ist? Oder gibt es das gar nicht?
Ja, im Laufe der Zeit hat sich, also mittlerweile gibt es das wirklich fast gar nicht mehr so, ne? So, aber am Anfang, also jetzt bei den ersten Beats war schon eher so.
Ja, dass ich eingespielt habe irgendwie so. Und Vocals gemacht hat und eher Drums. Aber ich glaube, das ging auch relativ schnell, dass dann meine Drums auch okay waren. Und dass ich dann auch mal Drums gemacht habe. Nee.
Ja, safe. Ja, klar. Also das hat sich dann auch relativ schnell dann so... Also jetzt ist eigentlich auch kein Song wie der andere bei uns. Also die Herangehensweisen und Dings sind eigentlich auch echt immer sehr, 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 sehr divers, sehr, sehr unterschiedlich. So.
Aber man würdet ihr trotzdem sagen, der eine kann das besser als der andere?
Du kannst auf jeden Fall Text besser. Louis schreibt halt Text, ich schreibe halt keinen Text. Das ist vielleicht ein Ding.
Ja.
Und ich spiele Instrument.
Ja, das ist auf jeden Fall.
Und das jetzt mal. Ja.
Das ist auf jeden Fall,
Ja.
Okay, also so. Und dann der erste Song war direkt für die beiden KMN-Jungs.
Ja.
Und dann habt ihr ja Intro-Resümee für Miami Yesin gemacht auch, ne?
Oh, das war crazy, ja.
Erzählt mal, wie kam dieser Song zustande? Ich glaube, der ist ja auch tatsächlich sehr besonders, finde ich, weil er das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, also die eure Stärken irgendwie, finde ich, sehr, sehr gut herausgearbeitet hat, ja.
Echt? Kannst du? Ja, ich glaube, es war aber, es stand schon im Raum, dass es irgendwie, oder wer, ich weiß nicht, wer die Idee
hat. Miami hat nur irgendwann mal so zwischendurch gesagt, ey, wäre das nicht voll geil, wenn wir so eine Akustik oder so ein so, also Kokaina, die Hook-Melodie nehmen und daraus irgendwie so eine orchestrale, akustische Nummer irgendwie machen. So.
Und dann waren wir so, okay, geil, lass das mit Klavier starten und dann irgendwann ballern so Drums rein.
Ja, und wirklich, der hat nur so eine, das war eine 10-sekündige Sprachnachricht oder so und ich weiß noch, weil wir saßen da auch zusammen und dann haben wir uns so angeguckt und waren so, ey, warte mal, das ist voll die geile Idee.
Ja.
Und dann war das wirklich so, dann hast du dich direkt ans Klavier gesetzt und einfach Kokaina halt gespielt.
Ja, ich glaube, ich habe einfach Kokaina.
Das war wirklich original, das war so, okay, einfach geil, so eine Minute so Dings und dann haben wir das quasi davor schon so arrangiert gehabt, okay, gut, wie muss das ungefähr aufgebaut sein, die Minute, ne? Und dann hast du das perfekt outgefigert, so einmal eingezockt und dann habe ich quasi die Spur genommen und das gesampelt und daraus dann das gemacht, was dann dann da später passiert, wenn halt das dann, also, ne? Genau.
Na, ich meinte auch deshalb, dass das so eure Stärken rausarbeitet, weil ich glaube, dass ihr das schon vielen anderen ProduzentInnen voraus habt, ne? Einfach diese musikalische Vielfalt, dadurch, dass du eben, Swenner, so viele verschiedene Instrumente spielst. Und das eben in Kombination mit einem sehr, sehr modernen, zeitgeistigen Gesamtsoundbild, würde ich jetzt mal sagen. So. Wie ist es denn? Also wie fängt es immer so an, dass du dich ans Klavier setzt, rumklimperst oder habt ihr auch mal erst die Drums oder also wie kann man das überhaupt sagen?
Das ist wirklich komplett unterschiedlich. Also jetzt in letzter Zeit ist öfter so, dass ich wirklich am Klavier sitze, irgendwas spiele und dann schreiben wir wirklich einen Song, so ganz klassisch am Klavier. Mhm. Aber das haben wir früher nicht so oft gemacht. Vorgehensweisen sind zum Beispiel Louis hat ein geiles Sample, wir hören irgendwas und ich so, oh mein Gott, ich muss das und das und das und das dazu spielen, jetzt zu diesem Sample. Und dann werden halt Drums drumherum gebaut. Was ist noch eine Vorgehensweise? Wie gesagt, ich am Klavier sitzend.
Ja, wir schreiben den komplett am Klavier.
Alle. Ja, ich spiele irgendwas auf MIDI-Sounds genau. Durchhören. Ja, MIDI-Sounds so haben wir früher auf Band oft angefangen, dass wir einfach irgendeinen Sound angemacht haben. Und dann so verweirdete Logic-interne Instrumente genommen haben und da irgendwas dann drauf geklatscht und halt so immer so geile kurze Loops halt. Das ist das, da steht drauf.
Ja. Oder.
Okay. Suena, du postest manchmal auch Noten, also von Roller zum Beispiel auch, ne? Also sind das dann, spielst du erstmal drauf los und notierst dir das dann, damit du es nicht vergisst? Oder wie läuft das ab?
Nee, ich, also Roller jetzt zum Beispiel habe ich auf dem Klavier gespielt einfach und dann habe ich die Noten da, also nee, bei jedem Song. Also ich spiele das auf dem Klavier und dann schreibe ich die Noten raus.
Aber das passiert quasi nach dem Song, ne?
Ach so, also, ja, das war
die... Das ist jetzt nicht so, dass man sich vorher die Noten überlegt und dann... Also,
genau.
Sondern, nee,
das ist quasi, also der Song, alles steht, alles ist fertig und dann überlegt sich Sven, okay, so, ich will dazu eine Noten halt aufschreiben, weißt du, und dann setzt er sich einfach ans Klavier und schreibt halt die Noten auf, so mäßig, weißt du?
Ihr habt irgendwo auch mal erzählt, also ihr habt ja auch dieses Echo-Kit rausgebracht, ne? Wo so Loops und Instrumente und so weiter drin sind, aus eurer Library. Woher holt ihr euch dann so Sounds, die da irgendwie reinkommen?
Die sind selbst gemacht alle, glaube ich.
Alle selbst gemacht, ja.
Also wir haben irgendeinen Basic-Sound, irgendeinen Preset, irgendwas und dann wird da Sachen draufgeklatscht. Bis zum Get-No.
Also wir haben auch bei uns so in unseren Logics dann immer auch so, speichern wir auch verschiedene Sounds ab und so, haben dann verschiedene Channel-Strip-Settings. Also wenn wir merken, oh, boah, das ist voll der geile Sound, und der ist voll geil effektiert und wir haben da halt
eine geile Challenge schon drauf gemacht.
Okay, verstehe. So, wir haben jetzt gerade schon kurz über Roller gesprochen. Ich glaube, das ist auch der Song, den man guten Gewissens als euer bisher größten Hit bezeichnen kann.
Ja.
Ist ja das zweite Jahr in Folge von der GEMA als erfolgreichster Song überhaupt ausgezeichnet worden. Glückwunsch nochmal an der Stelle, weil es ist ja wirklich eine bisher noch nie dagewesene Leistung, oder? Das kann man schon so sagen. Das gab es einfach noch nicht.
Crazy,
kann
oder?
Schon so sagen.
Heftig.
Bin auch geflasht.
Ja. Okay, also, so, wie ging das los? Lukas hat euch connected, ne? Soweit ich weiß, beziehungsweise er hat euch angesprochen und gesagt, ich habe hier einen Künstler, aber erzählt ihr selber mal, wie kam es zum Zusammenarbeiten mit Apache 207?
Ja, als wir zum ersten Mal mit dem Studio waren, da gab es ihn ja quasi noch nicht so als Artist draußen, also ich glaube, der hatte da 2000 Instagram-Likes oder so und es war einfach nur, Lukas meinte halt, ey, ich habe hier wirklich einen sehr, sehr talentierten Jungen aus Mannheim. Und würde den gerne mal mit euch ins Studio packen und mal gucken, was passiert so. Und dann hat er halt so ein paar Sachen rübergeschickt, wo man halt wirklich direkt gemerkt hat, boah, also stimmlich und so weiter, ist das wirklich was sehr, sehr Besonderes. Und es ist natürlich auch immer spannend, mit Künstlern zu arbeiten, die so komplett neu sind einfach, ne? Wenn man da auch einfach einen gewissen gemeinsamen neuen Kopf entwickeln kann. Man kann da viel strategischer von vornherein irgendwie überlegen, was macht, in welche Richtung kann man, wie kann man Stärken ausspielen und sowas und so daran gemeinsam einfach arbeiten. Und es war halt echt verblüffend, weil Apache halt uns direkt von der ersten Session uns halt sehr geflasht hat, einfach so von seinem Skillset und so jung auch wie er ist und auch wie er schreibt, wie er denkt, auch, sieht man ja auch schon an seinem Klamottenstil und so, wie das ist echt sehr, sehr, einfach ein sehr spannender Typ gewesen und so haben wir halt angefangen halt einfach zusammen zu arbeiten, ja.
Als was für eine Art von Künstler habt ihr ihn denn dann kennengelernt im Studio?
Wie meinst du?
Wie, was für eine Art?
Naja, also wie er so an die Kunst, die euch da verbindet, an der ihr da arbeitet, rangeht, also intuitiv, irgendwie mit einer großen Vision, solche Sachen halt.
Ich glaube, er denkt schon über das Visuelle sehr nach, wenn der Song entsteht, ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Aber ich habe gerade gar kein Beispiel dazu, aber ich weiß, dass mir das mal aufgefallen ist, dass er irgendwie so kommt, so, oh ja, und dann das und das im Video, wenn dann, also bei der Songentstehung, aber Ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Also was?
Also auf jeden Fall intuitiv und die Vision kommt einfach durch die Intuition. So rum würde ich es vielleicht sagen. Also auf jeden Fall jetzt nicht so reißbrettmäßig, weil man überlegt sich jetzt irgendwas.
Ja, ja, ja.
Man hat so ein gutes Gefühl für die Sache, dass man halt und so passieren dann eben genau so Sachen, dass man dann irgendwie die Hook hat und dann hat man oder daran merkt man ja eigentlich auch gute Songs, wenn du halt direkt einen Film im Kopf hast, wenn du halt die Hook hörst oder halt, ne, wenn du auch direkt Bilder irgendwie im Kopf hast, so.
Ihr habt ja mit ihm auch Matrix und auch Fame zum Beispiel gemacht und über den Song Fame habt ihr mal gesagt, dass das halt so schon auch für euren Sound irgendwie steht, weil da immer dieser Spagat passiert in euren Produktionen zwischen eingängige Melodie und dann aber gleichzeitig auch eben sehr kompromisslos. Und ich finde, das kann man schon auch sagen, dass das irgendwie viele der Sachen, die ihr so macht, eint. Mhm. Vielleicht könnt ihr es auch nochmal in euren eigenen Worten erzählen. Was würdet ihr sagen? Was macht so eine Lucrei und Swanner Produktion aus?
Oh, die Frage hatten wir schon mal. Ich habe gesagt, wir haben keinen Sound. Ich weiß nicht, was ihr meint. Aber es soll halt geil sein. Nein, zum Spaß. Ich lass Louis reden. Achso, du hast auch nichts jetzt gerade?
Ich dachte, du. Ich find es immer extrem schwer, so über den eigenen Sound oder so.
Was ist unser eigener ja auch
so,
Sound?
Also guck mal, also, was ich so dazu sagen kann, ist, dass wir einfach sehr, sehr ganzheitlich auf die Produktion schauen. Also was du ja auch sagst, wir bringen so viele unterschiedliche Einflüsse mit und so viele verschiedene Brillen, durch die wir gucken, dass wir, glaube ich, einfach sehr, sehr viele Dinge abdecken können, die man so berücksichtigen könnte. Weißt du, was vielleicht andere Leute eher ein Problem haben, wenn du sehr Popmusik sozialisiert bist, hast du vielleicht eine Schwierigkeit, dich in den Kopf reinzudenken von einem Straßenrapper. Oder wenn du irgendwie nur Straßenrap immer gehört hast und das so deine Sozialisation ist, dann ist es vielleicht schwer, einen Schlager zu machen oder sowas. Ne? So, und ich glaube, so von unserem Skillset bringen wir einfach alles mit und das versuchen wir auch absolut auszunutzen. Also wir machen ja auch wirklich von Schlager bis Straßenrap, sage ich mal, versuchen wir ja wirklich irgendwie auch alles zu machen, immer unter der Prämisse, dass es halt geil ist. Also deswegen meine ich, ist es auch so schwer, einen eigenen Sound zu definieren, weil es am Ende des Tages wirklich nur darum geht, dass es übelst geil ist. So, wir wollen immer nur im Studio sein und sagen,
denken,
oh mein
wir
Gott,
auch
was
nicht
ist
das
im
Genre. Das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Für mich gibt es auch keinen Genre. Es gibt geile Musik.
Genau.
Und es gibt scheiß Musik.
Genau, es gibt geile Songs und es gibt Kack-Songs. Das ist die Sache.
Ja. Und wir versuchen, geile Musik zu machen.
Genau. So, und das ist, glaube ich, das, was wir so meinen, wenn wir sagen, okay, wir haben keinen Sound, in Anführungsstrichen, ist einfach so dieses, das einfach ohne Scheuklappen sozusagen. Also wir versuchen, niemandem irgendwas aufzudrücken oder haben auch gar keine so Gesetze im Kopf, ja, das ist uncool oder das ist kacke oder das ist Dings, sondern wir versuchen uns wirklich auf alles immer einzulassen und halt aber durch unsere Brille zu schauen und das im Endeffekt so die Kontrollinstanz, die es am Ende dann einfach immer geil und cool macht, so.
Ja.
Aber ansonsten sind wir wirklich offen für alles und versuchen auch wirklich offen für alles zu bleiben und uns auch Einflüsse von überall herzuholen. So.
Ja, das ist wichtig.
Ein wichtiger Einfluss ist, nehme ich mal dann an, auch immer der Künstler, die Künstlerin, mit der ihr dann im Studio seid. Ne?
Ja.
Also das kann man schon auch sagen, ne? Dass sich der Sound dann auch immer dahingehend variiert, ob er jetzt mit, keine Ahnung, mit der KMN Gang oder mit Prinz Pi oder
Jan
Kaffer und Kürcik Efendi oder so seid. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja, ja.
Und also das ist ja auch der Anspruch, also finde ich, sollte auch der Anspruch sein, wenn du den Anspruch hast, so viele verschiedene Sachen zu machen, dann kannst du ja nicht da reingehen und sagen, ja, aber ich habe halt, gibt's ja auch, feiere ich übelst zum Beispiel, wenn du ein Ami-Album hast und da ist ein Primo-Beat drauf, ne? So freut sich jeder, weil da weißt du, was du kriegst und das ist geil und, ne? Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt das, wie wir Mucke machen. Also wir machen jetzt ja nicht einen Style oder ein Ding und wollen dann das dann jedem aufdrücken, sondern wir versuchen und da wollen uns ja auch sehr immer auf die Gedankenwelt der Künstler dann auch einlassen und versuchen ja dann in diesem Kosmos dann das Geilste zu machen und natürlich unsere Einflüsse und unsere Sachen da reinzugeben und so, ne?
Was ist das dann bei Apache zum Beispiel? Was würdet ihr sagen?
Was meinst du?
Was sein Sound, was das ausmacht?
Ich würde echt im weitesten Sinne.
Eingängige Melodien für sehr, sehr eingängige Melodien und halt auch teilweise sehr, sehr klassisch geschrieben. Vor allem. Ja, die Produktionen sind teilweise sehr, sehr klassisch, weil halt immer so ein. Ich kann es sehr schwer beschreiben, so ein rundes Ding da ist, sage ich mal, was halt komplett Sinn in sich macht. Da wird jetzt nicht so, da würde ich jetzt, glaube ich, nicht anfangen mit Samples irgendwie da, also, sondern einfach, das ist ein geschriebenes Stück. Alle Songs davon waren, vor allem Fame. Also.
Genau, und generell auch einfach Größe. Also wirklich große Songs. Und da geht es dann vielleicht auch weniger um den Sound, als auch so wie groß das Werk am Ende einfach, wie groß sich das anfühlt. Also auch, von den Produktionen und so weiter. Ja,
ja, genau.
Ja. Aha. Und wie ist es bei einem Prinz Pi zum Beispiel?
Weiß ich nicht. Bei dem Prinz.
Das sind echt so Fragen, worüber man echt erstmal.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich brauche einen, das müssen wir rausschneiden.
Was bei Pi einfach krass ist, da merkt man auch einfach diese Jahrzehnte, die er auch einfach als Songwriter.
Ja,
auch
ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall krasser.
Also mit dem Typ gehst du ins Studio eine Stunde, der sagt, okay, warte mal, Beat ist geil, ich setz mich mal kurz hin.
So,
und dann setzt er sich da hin und dann schreibt er drei Verses, Input, indem er irgendwie einfach so die gesamte weltpolitische Lage irgendwie auf den Punkt bringt.
Ja.
Und du hörst es dir am Ende an und bist so,
hast du das jetzt in 10 Minuten irgendwie gerade... Ja. Oder hast du das schon vorher gehabt?
Und so auf dem Punkt halt auch so, ne? So echt verrückt, ja. Aber genau, da ist auf jeden Fall die Ebene, auch in der sich das alles bewegt, auf jeden Fall die textliche. Also da waren auch immer die Beats zum Beispiel auch immer vorher schon fertig, ne? Also die sind ins Studio und dann hat er halt oft die fertigen Beats dann halt direkt geschrieben, sozusagen, ne? Und bei jetzt zum Beispiel bei Apache ist es meistens so, dass wir dann von null halt machen und dann so mit direkt diesen ganzen Guss halt insgesamt machen. So.
Verstehe, ja. Wie ist es zum Beispiel bei Liz? Mit der habt ihr auch ein paar Sachen gemacht.
Ja,
das klingt ja wieder ganz anders.
Geil.
Ja, mega.
Das ist auf jeden Fall der Straße.
Shoutouts auch an Pi, ne? Also Shoutouts an alle, also mal davon abgesehen.
Auf jeden Fall. Wir können nicht über alle sprechen jetzt hier, ne? Deswegen, ich habe so ein paar rausgesucht, von denen ich glaube, die haben schon etwas unterschiedlichen Sound, ne? Jan Kaffer, Küçük Efendi, Slavik, Samra, Kasi, Chapo und so weiter. Ja.
Nee, aber um das auch nochmal zu sagen, also auch alle, mit denen wir arbeiten, sind wir maximalstens Fans von, ne? Also jeder davon. Also jetzt, nur damit es jetzt nicht untergeht, wenn wir so mal kurz über jeden so ein, zwei Sätze irgendwie verlieren. Aber Liz auch super spannende Künstlerin so aus Frankfurt, die haben wir kennengelernt durch die Finishers. Also Marek und Paul und Cecil, Shoutouts auch. In dem Studio arbeiten wir halt öfter, die kenne ich halt auch schon seit 15 Jahren. War mit denen halt auch schon mit 14, 15 im Studio, dadurch kenne ich die auch schon sehr, sehr lange. Und genau, die kamen nur irgendwann auf uns zu und meinten, ey, wir haben hier so eine neue Künstlerin, Liz heißt die, und wir fänden es echt mal spannend zu sehen, was so mit euch passiert. So. Und da ist es auch so, dass dadurch, dass wir uns auch so lange kennen, reden wir da auch sehr viel, was halt auch so die Künstlerin an sich so angeht, ne? Und was man irgendwie in welche Richtung
man vielleicht mal machen könnte und wohin es
gehen könnte und so weiter. Und da ist auf jeden Fall auch der Austausch immer mega, mega gut.
Auf jeden Fall. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Release gewesen auch von ihr. Deswegen Shoutout Liz auf jeden Fall an der Stelle. Eine andere Frau, mit der ihr noch zusammenarbeitet, ist Celine. Und die klingt ja auch wieder ganz anders als Liz zum Beispiel.
Ja, Celine.
Absolut, ja. Shoutout,
oh, geil.
Celine.
Ja, Celine ist krass. Was ist die Frage zu Celine?
Gar nichts. Es ist einfach nur eine Feststellung, dass sie eben nochmal ganz anders als Liz auch wieder klingt. Aber ich finde, das macht irgendwie auch eben euren Sound wahrscheinlich am Ende des Tages auch aus. Dass ihr da so wandelbar seid oder vielleicht auch eben euch immer wieder auf andere Leute einlassen könnt. Ja. Das Einzige, was alles zusammenhält, sind halt die Voice-Tags, ne?
Ja. Lucrece.
Wo kommen die her?
Also Lucrece Soundtrack ist eigentlich
Sag mir.
Oder was wolltest du sagen?
Ich dachte, du fängst mit Svenna an.
Deswegen, ach so.
Aber mein Soundtrack ist einfach nur eine alte Freundin von mir, die als es mal dazu kam, dass ich unbedingt einen Soundtrack habe, und es war wirklich so, es war irgendein Release, was angestanden hat. Ich weiß gar nicht mehr jetzt, warte mal.
Bei dir war es auch sehr dringend.
Aber es war auf jeden Fall so, okay, gut, ey, es ist jetzt irgendein Song, wo ich unbedingt wollte, dass da ein Tag draufkommt. Und ich habe halt da schon ein Jahr überlegt, was kann man denn machen und so.
Echt, hast du überlegt?
Mir ist nichts Cooles eingefallen so ein bisschen. Und dann war wirklich so, ey, Mann, ich will jetzt einfach unbedingt. Und dann habe ich halt eine Freundin angerufen, die hat dann einmal das eingesagt und dann war es halt so. Und dann habe ich es so gelassen und das war es halt für immer so.
Ja, bei mir war es ähnlich, genau das Gleiche eigentlich. Ja. Witzig. Aber ich habe meinen Soundtrack selbst angesprochen. Bei mir war es tatsächlich vor dem Release von Roller.
Ja, Mann.
Und da hatte ich so ein leichtes Gefühl, dass da doch mein Soundtrack drauf sollte.
Ja.
Schon vorher. Oh Gott, stellt euch mal vor. Ich wäre ausgerastet. Oh mein Gott. Nee, und dann habe ich, da waren wir in Schweden gerade.
Ja, genau.
Ne? Und dann hieß es auch so, ja, Stamps raussenden. Und ich so, ey, scheiße, ich habe keinen Soundtrack halt. Ne? Und dann habe ich das irgendwie selbst einfach nur Sweater. Ja. Und Delay. Und das war's.
Ich überlege gerade, bist du dann die Erste, die das sozusagen selbst eingesprochen hat? Das ist ja auch sehr en vogue, dass man sich so wie du, Lucra, jemanden dazu holt. Mhm. Oft werden ja dann auch irgendwie Rapper oder ihre Texte quasi extrahiert.
Ja, weiß
gar nicht genau.
Ja, ist auch so.
Stand.
Ja, nee, aber selber eingesprochen, glaube ich, also würde mir jetzt auch nicht einfallen.
Ich weiß gar nicht.
Aber ich feiere auch übelst halt dieses, wenn, also Soundtracks, die aus Songs rausgenommen sind, ne?
Ah.
Ja.
Also ist ja bei den Amis auch verfehlt, das feiere ich übertrieben, aber das ist bei, also halt so wie wir halt Mucke machen, also ne, dann schwierig, so einen Tag zu finden, was du überall draufpacken kannst.
Ja, klar.
Ne? Also wenn jetzt irgendwie so, ja, wenn Lucra und Swenner dich nicht mögen, dann erschieße ich dich, so mäßig, ne? Das ist halt was, so, wenn du halt immer irgendwie so dunkle Trap-Beats machst, dann kannst du das auch auf jeden Fall immer benutzen, aber das wird bei uns vielleicht ein bisschen schwieriger.
Ja.
Deswegen lieber so ein bisschen neutraler.
Genau.
Ja. Jetzt habe ich gerade total vergessen, aber
ja.
Ihr habt es selber ja auch schon gesagt, ihr arbeitet ja nicht nur mit RapperInnen, sondern eben auch in allen anderen Bereichen, zum Beispiel mit Ray Garvey oder auch mit Ben Zucker.
Ja.
Und da würde mich mal interessieren, ist das dann doch auch ein anderes Arbeiten als mit jemandem wie Apache oder AZ oder Bowser? Oder unterscheidet sich das gar nicht mehr so sehr wie vielleicht früher oder nur von mir angenommen?
Unterscheidet sich das jetzt, wenn man das mal... Das sind halt, also jetzt bei Ray war es halt so, wir waren da. Dann haben wir, glaube ich, auch, das war... der.
Also Ray würde ich fast so in eine Kategorie mit Piep packen.
Ja,
also,
würde ich
also
eben gerade
so
sagen.
Professionalität,
das sind halt
genau
absolute
so,
Vollprofis.
Okay, ja, das Instrumental gefällt mir super geil.
Schick mir das mal rüber.
Ja, schick mir
das
mal rüber. Dann, ich gehe mal kurz ins Zimmer nebenan und schreibe mal kurz eine halbe Stunde den Text.
Ja, genau. Und dann war es halt fertig. Mhm. Also deswegen, es war so, ja, okay, wollen wir aufnehmen? Oder?
Ja, und da und das, ja. War, und das war wirklich, also das war fast 1:1, wie es auch mit einem Rapper sein könnte. Also. Aber jetzt bei Ben Zucker zum Beispiel, das haben wir komplett alleine halt am Flügel halt einfach geschrieben
und
dann rübergeschickt und er hat es dann aufgenommen, so mäßig, ja. Ne? Mit seinem Produzenten, der das ganze Album
gemacht hat.
Ja. Genau. Also und sowas würde es jetzt auf jeden Fall jetzt im Rap weniger geben.
Sind das dann Sachen, die auch durch den Riesenerfolg von Roller oder anderen Songs, die ihr produziert habt, zustande gekommen sind? Oder gab es die Anfragen vorher auch schon?
Nochmal
ganz kurz, anfangen jetzt.
Also sind jetzt so Pop, so klassische wirklich Pop-Schreibereien, ist das erst zustande gekommen nach diesem großen Erfolg mit Apache oder gab es das vorher auch schon? Weil ich habe das Gefühl, dass das halt immer mehr wird auch, ne? Also nicht nur bei euch, sondern dass auch andere ProduzentInnen oft gefragt werden, habt ihr nicht auch Lust mal für unsere Pop-Künstler zu schreiben, weil eben das, was gerade so im Rap-Hip-Hop-Bereich passiert, auf musikalischer und textlicher Ebene irgendwie einfach sehr gefragt ist.
Ja,
ich glaube, das im Allgemeinen, ne?
Ja, genau. Ich glaub,
dass der Switch gerade ist, dass viele halt diesen Urban Touch noch haben möchten.
Ja.
So, ja.
Richtig, so sagen die Plattenfirmen das gerne, das stimmt, ja.
Ja.
Aber für euch ist es kein Unterschied, ne? Also es macht beides gleich viel Spaß
Oder
wird mit dem gleichen, ja.
Absolut.
Ja. Nee, absolut. Also es ist auch, also wir sind da auch überhaupt nicht so, dass wir irgendwas auf die leichte Schulter nehmen oder so sagen, okay, das kann man ja noch mitnehmen, das ist ja voll easy oder irgendwas so. Also wir gehen auch da überall mit dem Anspruch ran, halt immer das Geilste zu machen. So. Und also vor allem im Schlager ist es ja auch auf jeden Fall eine Herausforderung, Songs zu machen, die man selber auch feiern würde. So, ne? Das ist ja wirklich eine Herausforderung.
Song, ja.
So, ne? Und also es gibt keinen Song in die Richtung, die wir gemacht haben, den ich nicht zu 100% feiere. So.
Ja.
Mhm. Dass solche Anfragen dann jetzt kommen, würde ich auch mit zu dem rechnen, was man in den letzten Jahren auf jeden Fall beobachten kann, dass Produzentinnen immer gefragter sind oder auch prominenter platziert werden, ne? Also durch solche Voice-Tags zu Beginn von einem Beat oder am Ende, durch eben auch die Nennung in den Credits oder dass eben auch KünstlerInnen in Interviews darüber sprechen und sagen so, ich arbeite gerne mit den Menschen zusammen, weil. Habt ihr auch das Gefühl, dass sich da was getan hat im Laufe der letzten Jahre, was so das Ansehen von Produzenten angeht?
Also wenn ich beantworte das mal, weil ich das so ein bisschen aus noch längeren Jahren, glaube ich, so sagen
Stimmt,
kann. Also auf jeden Fall gibt es da eine Verschiebung der Aufmerksamkeit, also auf jeden Fall und Gott sei Dank. So.
Also das ist natürlich schön, wenn da auch die ganzen Leute, die einfach sehr, sehr viel auch da drin, also da rede ich jetzt nicht nur von uns, sondern generell einfach auch Leute, die einfach sehr, sehr viel zu jedem Song einfach beitragen, dass die halt auch mehr in den Fokus kommen, ist auf jeden Fall eine richtige Entwicklung. So. Sehen wir bei den Amis auch schon seit Jahrzehnten eigentlich.
Ja, richtig. Ihr habt jetzt im Laufe unseres Gesprächs immer mal wieder verschiedenste Städte und Länder genannt. Ah, den haben wir hier gemacht, den haben wir da gemacht. Ja. Ganz zu Beginn habe ich es auch schon gesagt, Santorini ist so die nächste Station. Mhm. Also das ist ja auch was, was sich, glaube ich, so ein bisschen verändert hat, ne? Dass man eben nicht mehr immer nur von einem Berliner Studio zum nächsten hüpft, sondern eben vielleicht auch mal längere Zeit sich irgendwo anders hin verabschiedet. Ihr wart über den Jahreswechsel ja auf Ibiza, glaube ich, ne? Und dann in Cancun oder vielleicht auch anders. Erzählt mal so ein bisschen vielleicht zu euren Ausflügen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Wie wichtig das auch ist für das, was ihr da macht.
Also ich war ja ganz lange auf der Fährte, sage ich mal, dass ich jetzt nicht irgendwie ein crazy, inspiring Surrounding brauche, um jetzt irgendwie was Geiles zu machen. Ich war dann immer so, oh ja, jetzt übertreibe. Aber dann waren wir so, waren wir auf Ibiza länger. Da habe ich dann doch gemerkt, dass es dann doch ziemlich geil ist, wenn du irgendwie so Z-View hast und gerade einen Beat machst und dann bist du dann doch irgendwie nochmal viel motiviert. Es kommen halt andere Gedanken, es kommen dir halt irgendwie andere Gedanken und du bist ganz anders beeinflusst und dann entstehen halt auch wirklich andere Sachen, würde ich dann doch sagen, ja. Also es ist mir aufgefallen, vor allem auf Ibiza jetzt, wo wir länger waren.
Ja. Und uns hat sich auch über die letzten Jahre ein bisschen rausgestellt, also bei mir ganz stark, dass ich auch Musik nicht immer an einem Ort machen will. Also ich mag auch gar nicht so dieses, okay, man hat ein Studio und man geht immer in dieses Studio jeden Tag, sondern so, das fühlt sich dann irgendwann auch ein bisschen an wie, man geht morgens ins Büro. Ja. So, und es ist schon auch gut für die Kreativität und für den Input überall, also einfach auch den Ort zu wechseln. Also gar nicht, also da muss man auch nicht unbedingt immer durch die Weltgeschichte fliegen, sondern allein schon in Berlin nicht immer im selben Studio zu sein. Das war bei mir auch immer so, also wenn ich jetzt irgendwie eine Woche lang im Studio war, dann merke ich, okay, gut, ich muss jetzt nächste Woche auf jeden Fall mal woanders arbeiten, so dann kriege ich so ein bisschen so Lagerkoller. Und das Gute ist halt auch, vor allem wenn man mit anderen Künstlern zusammen halt arbeitet, also weil wir ja auch manchmal einfach alleine fliegen und dann da einfach Songs schreiben oder halt Beats machen oder so, aber wenn man mit anderen Künstlern an einem ganzen Projekt arbeitet, irgendwie an einem Album oder an einer EP oder so, ist es halt gut, wenn du halt konzentriert an einem Ort bist, wo nicht jeder irgendwie noch seine Ablenkung hat aus dem Alltag, weißt du? Weil wenn du irgendwie jetzt dich zwei Wochen in Berlin einsperren willst, ist es sehr schwer, wirklich alle beisammen zu halten und dass alle halt auch mit demselben Kopf an die Sache rangehen die ganze Zeit. Und wenn du irgendwie zusammen, keine Ahnung, in Cancun oder auf Ibiza oder so bist, dann geht es irgendwie einfacher.
Ja.
Oder auf Santorini. Was geht da?
Oder auf Santorini. Also da sind wir im Blackrock Studio. Das ist wirklich, da wollten wir schon sehr, sehr lange hin. Das ist eine der geilsten Studios überhaupt. Kennen wir bisher nur von Bildern und von Videos. Aber jetzt arbeiten wir da an Sachen, die man dann bald bestimmt hören wird.
Sehr schön.
Ist das diplomatisch genug?
Ihr beiden. Ausgedrückt? Ich danke euch sehr für eure Zeit. Es war super spannend und sehr interessant, mal mit zwei Menschen zu sprechen, die hinter so großen Songs der letzten Jahre stecken.
Danke dir.
Ich wünsche euch alles Gute und hoffe, es wird sich genauso fortführen, wie es die letzten Jahre passiert ist.
Das ist sehr lieb von dir. Dankeschön.
Danke, hat uns sehr gefreut.
Sehr schön. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
Tschüssi.